Da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Euer Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Oliver Bruns. Moin! Ja, moin und herzlich willkommen. Hier ist sie, die Folge Nummer 187 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute mal wieder als reine Audioausgabe und ganz herzlichen Dank für die zahlreichen Genesungswünsche, die mich erreicht haben nach meiner Männergrippenfolge aus der vergangenen Woche. Und es hat genutzt, ich bin wieder da. So, was haben wir denn heute? Erstens, es ist Tag 3 nach der Bundestagswahl, obwohl ich zeichne das ja bereits hier am Montag auf, dem 24.02. Also ich bin sozusagen noch im Banne der Ereignisse des gestrigen Abends. Und ja, wenn ich mir die persönliche Bemerkung erlauben darf, ich bin total stolz auf die hohe Wahlbeteiligung. Das finde ich ein schönes demokratisches Zeichen, das die Bevölkerung hier gesetzt hat. Die finde ich richtig gut. Ja, unsere Branche, die ja traditionell der FDP sehr nahe steht, die muss allerdings eine Kröte schlucken. Die ist nämlich nicht mehr im Parlament und muss nun von außen auf die Politik einwirken. Drücken wir Friedrich Merz und allen anderen die Daumen, dass ihnen eine gute Regierung gelingt und dass sie zeigen, dass Parteien der Mitte sehr wohl in der Lage sind, Probleme zu lösen. Dafür braucht es nach meinem festen Dafürhalten keinen starken Mann oder keine starke Frau vom Rand. So viel dazu. Was habe ich heute für euch ins Schaufenster gelegt? Nun, es geht um Juristisches. Der Vermittlerberuf ist ja durchdrungen von Spielregeln, Vorschriften, regulatorischen Rahmenbedingungen, und wir bei Netfonds versorgen euch ja nicht nur mit der coolsten Plattform ever und persönlichem Rat, wenn ihr mal an der einen oder anderen Stelle nicht weiter wisst, sondern auch mit dem Service auf juristische Themen und Regulatorik hinzuweisen. Und heute ist es wieder soweit. Unsere Service-Ecke mit der besten Syndikusanwältin, die Netfonds zu bieten hat, Sarah Lemke. So, nun aber zunächst einmal, wie immer, die News der Woche. Krankenkassen vor der Pleite. Der Wahlkampf ist vorbei, er war kurz und heftig und er wurde, wie wir alle wissen, von einem großen Thema überschattet, das irgendwie alles andere niedergewalzt hat. So habe ich das zumindest persönlich empfunden. Die Migration, ja, wichtig, keine Frage. Doch was war eigentlich mit den ganzen anderen Themen, zum Beispiel der Lage der Sozialversicherung, zum Beispiel der Gesundheitsversorgung? Wir erinnern uns, es ist erst wenige Wochen her, nämlich zum Jahresanfang, da wurden die Zusatzbeiträge in der GKV zum Teil kräftig angehoben. Und trotzdem meldeten sich über das Magazin Focus letzte Woche die Chefs der beiden größten Krankenkassen, Techniker und DRK, zu Wort. DRK-Chef Andreas Storm wird mit den Worten zitiert: Die Finanzlage der Kassen hat sich von schlecht zu katastrophal entwickelt. Zitat Ende. Vorausgegangen war die Meldung, dass das Defizit aller Kassen im letzten Jahr mehr als 6 Milliarden Euro betragen hat. Und weiteres Zitat: Dieses hohe Defizit frisst die wenigen verbliebenen Reserven der GKV nahezu auf. Es gibt fast keinen Spielraum mehr. Wenn sich die Lage weiter verschlechtert, ist ein Teil der Kassenlandschaft am Rande der Insolvenz. Liebe Leute, gibt es eine Steigerung des Begriffs Hilferuf? Dann wäre der jetzt angebracht. Es tritt ein, was wir seit Jahrzehnten vorhersagen. Die demografische Entwicklung wird das Umlageverfahren an die Grenzen bringen und, so steht es zu befürchten, sogar darüber hinaus. Wir dürfen sehr gespannt sein, was im kommenden Koalitionsvertrag dazu steht. Und wer neuer Gesundheitsminister wird, dem ist jetzt schon, ja, was soll man sagen? Also der ist nicht zu beneiden. Das steht auf alle Fälle fest. Auf jeden Fall ist das Rückenwind für die private Krankenversicherung. Sowohl in der Voll- als auch in der Zusatz. Denn die Vollversicherten, denen kann man natürlich zurufen, wo bitte soll das hingehen? Also selbst wenn man großer Fan von Kassen ist und Solidargemeinschaft, ist alles richtig. Aber dadurch, dass die Politik über Jahrzehnte nicht vorgesorgt hat, geht man ganz, ganz schweren Zeiten entgegen. So, und die zweite Stellschraube, das wissen wir, wenn die Beiträge nicht steigen sollen, wäre dann nur noch die Leistung. Und dann sind wir wieder beim Thema Zusatzversicherung, dann sind wir beim Thema betriebliche Krankenversicherung. Also, das Geschäftsfeld ist weit offen und wir wünschen euch dabei viel Erfolg. So, zweite News der Woche. 1 Million Rentenlücke für den Durchschnittsrentner, heißt die Überschrift. Ich glaube, ich habe an dieser Stelle noch nie eine Meldung des Portals Finanztipp zitiert. Aber warum nicht? Wenn Sie was Gutes und Richtiges sagen, dann kann man das ja mal machen. Also, es geht um die andere große Sozialversicherung, die Rente. Finanztipp prangert gerade in einer Pressemitteilung vom 20. Februar an, dass sich immer noch viel zu viele Menschen auf die gesetzliche Rente verlassen. In einer aktuellen Umfrage heißt es da, antworten gerade einmal ein Viertel der Befragten, komplett sorgenfrei auf das Alter blicken zu können. Ein weiteres Viertel spart überhaupt nicht. Und in dem Zusammenhang, so Finanztipp-Chefredakteur Saidi Sulilatu, ich zitiere, es ist wichtig, sich an große Zahlen bei der lebenslangen Rentenlücke zu gewöhnen. Der Geldrat, Zitat Ende. Der Geldratgeber hat berechnet, dass eine heute 30-jährige Frau, die monatlich rund 2.700 Euro netto verdient, also Durchschnitt, einen Gesamtbedarf von 1 Million Euro hat, wenn sie mit 67 Jahren in Rente geht und 100 Jahre alt wird. Rechnet man mit durchschnittlich 20 Rentenjahren, also so Endalter 87 ungefähr, dann geht es mit Harfe auf Wolke 7, dann für eine heute 30-Jährige liegt die Rentenlücke immer noch bei 500.000 Euro. Also auch hier Alarmstimmung aller Orten. Keine Angst vor großen Zahlen, das sagt Finanztipp, das muss man sich mal vorstellen. Hätten wir das als Makler und Vermittler gesagt, dann würde man uns wieder sagen, oh, ihr Angstmacher und so. Sie sagen es jetzt selber, die Dramatik ist also da, es ist jetzt angekommen und es kommt jetzt darauf an, den Menschen möglichst renditestarken Anlagen zu offerieren und so viel wie möglich an Förderung mitzunehmen. Also liebe Leute, das Geschäftsfeld ist weit offen. So, dritte und letzte Meldung für heute. E-Scooter setzen sich auf deutschen Straßen durch. Der GdV ist ja eine richtig gute Quelle für Vertriebstipps. Und die Kleinen wie die Großen. Heute geht es um eine eher kleine Meldung, denn um die E-Scooter. Auf dem Land vielleicht zwischen den Äckern und Mooren vermutlich eher selten unterwegs, aber in den Städten nicht mehr wegzudenken. 990.000 waren es 2023, die auf den Straßen unterwegs waren. Inzwischen dürften es also locker über 1 Million sein und zu meiner eigenen Überraschung, zugenommen hat vor allem die Zahl der privaten Scooter. Etwa nur 21% sind nämlich im Leihgewerbe und 79% im Privatbesitz. Die sind auch ein bisschen aufmerksamer unterwegs, die privaten, denn 39% der Unfälle sind durch Leihscooter verwickelt worden und 61% mit privaten Scootern. 2023 waren das immerhin 5.000 Unfälle und satte 25,5 Millionen Euro wurden erstattet. E-Scooter und andere Elektro-Kleinstfahrzeuge dürfen seit Juni 2019 auf deutschen Straßen fahren. Ebenso wie Mofas und Mopeds brauchen sie eine Betriebserlaubnis, darauf weist der GdV hin, des Kraftfahrtbundesamtes und eine Kfz-Haftpflichtversicherung, die durch eine Versicherungsplakette am Fahrzeug nachgewiesen wird. Natürlich kein Wahnsinnsgeschäft, damit kriegt man noch nicht mal das Licht im Kühlschrank an, aber es ist wieder ein Anlass, ins Gespräch zu kommen. Und nach der Plakette kann man dann ja vielleicht über Gesundheitsversorgung oder Rente sprechen. Das waren sie dann auch schon wieder, die News der Woche, heute vom 26. Februar 2025. So, und nun kommen wir zu unserem Interview. Wie gesagt, zu Gast Sarah Lemke, unsere Syndikusanwältin von Netfonds und sie hat eine ganze Palette guter Tipps für euch mit. Viel Spaß.
Ja, liebe Leute, dann fangen wir auch schon mal an mit dieser neuen Rubrik. Wir werden nämlich jetzt einmal im Quartal euch mit juristischen Themen beglücken. Und ihr könnt, jetzt gibt es mal einen Call to Action. Ihr könnt mir nämlich mal einen Namen zurufen. Wie sollen wir diese Rubrik eigentlich nennen? Es böte sich ja an zu sagen, die rechte Ecke, aber das muss man so präzise aussprechen, damit man das nicht missversteht, dass ich das lieber nicht machen will. Sonst gibt es da noch irgendwelche Missverständnisse. Das wollen wir nicht. Also, falls ihr Lust habt, ein bisschen kreativ mitzuwirken, schreibt mir einfach obruns@netfonds.de, wie wir diese Rubrik nennen wollen. So oder so ist immer dabei unsere geschätzte Syndikusanwältin Sarah Lemke. So auch heute. Hallo Sarah.
Hallo Olli.
Schön, dass das klappt und dass du diese Idee mitträgst. Wir sind ja nicht nur der Pool mit der coolsten Technikplattform und dem besten Service, sondern wir sind hier auch dafür, da eben bei solchen Dingen wie juristischen Themen, Regulierung und so weiter an der Seite unserer Partner zu stehen und das machen wir heute. Wir haben uns drei Themen vorgenommen, deswegen kommen wir mal schnell auch dazu. Das Gute an meinem Podcast ist, wir haben ja auch ein bisschen älteres Publikum so. Die wissen alle noch, was Malefiz ist. Weißt du auch noch, was Malefiz ist?
Ich würde sagen, das ist ein Spiel.
Genau, das ist so ein Brettspiel. Da kriegt man so vier Männchen in der gleichen Farbe oder gendergerecht vier Figuren in der gleichen Farbe. Und da muss man so ein Parcours laufen und wer zuerst oben ist, hat gewonnen. Das Dumme ist nur, zwischendrin stehen so kleine Barrieren, nämlich kleine weiße Steinchen. Und wenn man mit der Würfelzahl genau auf dieses Feld kommt, dann darf man das Steinchen hochnehmen und das seinem Gegenspieler natürlich in den Weg stellen. Und der kann das auch nur wieder wegnehmen, wenn er eben genau mit der richtigen Würfelaugenzahl dahin kommt. Aber das erste Thema, über das wir uns unterhalten wollen, ist praktisch genau das Gegenteil. Denn wir wollen über das Barrierefreiheitsgesetz reden. Was um alles in der Welt verbirgt sich denn dahinter?
Ja, wo du es eben gesagt hast, Malefiz, das war tatsächlich mein Lieblingsspiel als Kind und ich habe das eigentlich immer gewonnen. Vielleicht hat mich das irgendwie zur Juristerei gebracht. Ich weiß es nicht. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, das BFSG, das ist ja ein total sperriges Wort, dieses Gesetz, basiert auf einer EU-Richtlinie und es geht dabei darum, bestimmte Produkte und Dienstleistungen für alle Menschen barrierefrei zu gestalten. Das heißt, für Menschen, die vielleicht nicht so gut gucken können, die nicht so gut hören können oder die andere Beeinträchtigungen haben.
Wir reden jetzt aber über das Internet. Also wir reden jetzt nicht über die Rampe für Rollstuhlfahrer, die ich vielleicht bei einem Bürogebäude einbauen muss, sondern wir sind unterwegs in dem großen World Wide Web. Habe ich das richtig verstanden?
Du und ich sind unterwegs im World Wide Web, aber grundsätzlich gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz eben auch für bestimmte Produkte. Es geht nicht für alles und da fallen jetzt zum Beispiel Gebäude oder so, unterfallen nicht dem Gesetz, aber zum Beispiel E-Books. Für E-Books gilt dieses Gesetz auch. Und wenn du das Internet ansprichst, dann gilt das halt für sogenannte Telekommunikationsdienstleistungen und das sind halt eben bestimmte Dienstleistungen, die übers Internet, ich sag mal, verfügbar sind.
Ja, gut, aber ich glaube, die wenigsten unserer Makler schreiben E-Books und Telekommunikation machen sie auch nicht. Die verkaufen nämlich Investmentfonds und Versicherungen. Also, wo ist denn jetzt das, die Schnittmenge dieses Gesetzes für unsere Partner? Wer muss da aufpassen? Auf wen kommt da was zu?
Die Schnittmenge sind die Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr. Und das ist tatsächlich ein bisschen schwierig formuliert im Gesetz, weil auch ein Versicherungsmakler denkt ja im ersten Moment nicht daran, er könnte Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr erbringen. Und dabei geht es halt eben dann darum, dass ich vielleicht als Makler eine Website unterhalte und über diese Website die Möglichkeit biete, vielleicht Termine zu vereinbaren oder eben ein Kontaktformular bereitstelle. Also es geht nicht darum, dass ich die Möglichkeit anbiete, weil ich im Impressum meine Telefonnummer angebe, sondern dass ich wirklich durch Klicks als Verbraucher irgendwas machen kann.
Ah, okay, dann sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Ich bin also Makler, ich habe eine Website und da kann mein Kunde sich einen Termin holen, kann das selber eingeben. Vielleicht habe ich noch einen Rechner da irgendwie drauf, dass er sich seine Reiserücktrittsversicherung so selber abschließen kann oder dergleichen mehr. Was heißt das denn jetzt für mich genau? Ich muss also, wenn ich das mal etwas despektierlich sagen kann, den dümmst anzunehmenden User annehmen oder was soll das jetzt heißen, Barrierefreiheit?
Barrierefreiheit heißt, dass auch Menschen mit bestimmten Beeinträchtigungen diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen können beziehungsweise verstehen können. So, und
Okay.
warum man beeinträchtigt ist, das kann ja verschiedene Gründe haben. Man kann körperlich beeinträchtigt sein. Es kann auch einfach, ich sag mal, altersbedingt sein, weil man zum Beispiel nicht mehr gut hören kann oder so. Und dann muss man halt eben diese Möglichkeit, die Dienstleistung überhaupt in Anspruch zu nehmen, also einfach zu verstehen, was kann ich da machen, muss man auf verschiedenen sensorischen Kanälen zur Verfügung stellen.
Wer hilft mir dabei? Also wer ist jetzt da mein Ansprechpartner und kann sagen, hier guck dir mal meine Website an, da gibt es bestimmte Dienstleister oder wie muss ich jetzt damit umgehen?
Genau, also das Thema ist ja tatsächlich wirklich, im Grunde genommen ist das ein richtig großes Thema, so, weil das halt irgendwie ganz viele Unternehmen letzten Endes betrifft. Es gibt da wirklich tolle Websites im Internet. Ich finde persönlich eine Website total gut, tatsächlich von der Aktion Mensch, die erläutern das ganz toll. Und wenn man ein bisschen googelt, es gibt zum Beispiel das Portal Barrierefreiheit. Wenn man das einfach mal googelt, da findet man wirklich gute Tipps. Und es gibt dann auch kostenfreie Anwendungen im Internet, die man einfach mal über die Website laufen lassen kann. Und diese Anwendungen sagen einem dann, ist eben barrierefrei im Sinne des Gesetzes oder nicht. Es geht ja teilweise auch wirklich nur um Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Kontraste, um Schriftgröße und ähnliches.
Okay, also das ist wirklich ja ein Dienst an allen Menschen, kann man sagen, nicht? Auch diejenigen eben, ich habe das ja eben so ein bisschen despektierlich gemeint, also das habe ich jetzt schon verstanden, dass es um die geht, die unverschuldet in irgendeiner Art und Weise vielleicht nicht mit ganz normalen Websites umgehen können, sondern die dort halt so ein bisschen, den man, ja, sie, man muss sie ja ein bisschen in die Hand nehmen oder den Weg eben so glätten, dass sie einfach gut reinkommen. Das hört sich gut an. Zu wann tritt das in Kraft und was passiert vor allen Dingen mit mir, wenn ich mich nicht dran halte?
Das Gesetz ist anzuwenden für Produkte und Dienstleistungen, aber eben halt nur für bestimmte, die nach dem 28. Juni 2025 in den Verkehr gebracht werden oder eben Dienstleistungen, die ab dann erbracht werden. Das heißt jetzt mal auf das Beispiel E-Book zurückgegriffen. Das heißt, alle E-Books, die es schon gibt, die dürfen so bestehen bleiben, wie sie sind. Aber würde ich am 29.06. ein neues E-Book herausgeben, dann müsste es halt eben diese Anforderungen erfüllen. Und ganz wichtig
Okay.
ist, das Gesetz gilt nur im Verhältnis zu Verbrauchern. Das heißt, wenn ich eine reine B2B-Dienstleistung anbiete oder eine reine B2B-Website habe, muss ich das gar nicht berücksichtigen. Und was die Websites angeht, ist das Gesetz eben auch nur dann relevant, wenn ich eine irgendwie geartete Interaktionsmöglichkeit anbiete. Wenn ich also eine starre Website habe, wo man sowieso nichts machen kann, wo ich keine Interaktion habe, die irgendwie auf einen Vertragsschluss gerichtet ist, wo der Kunde mich kontaktieren kann und sagen kann, Mensch, hier Versicherungsmaklervertrag, irgendwie hört sich interessant an für mich, dann ist das auch nicht relevant.
Okay, das hört sich ja schon gut an, aber du hast den zweiten Teil der Frage, da brauchen wir noch eine Antwort drauf. Bestimmt hat der Gesetzgeber doch auch Sanktionen eingeplant für den Fall, dass man das nicht macht, oder? Wird es teuer?
Selbstverständlich, es wird teuer. Ja, die Bußgelder gehen bis zu 100.000 Euro. Und man
Ups.
hat ja immer noch so diese kleinen, ich sag mal, Nebenkriegsschauplätze, dass das natürlich auch abmahnfähig ist. Und das ist natürlich gemein, weil es total einfach ist, festzustellen, ob eine Website barrierefrei ist eben oder nicht. Und es gibt mit Sicherheit auch wieder Kollegen, die sich darauf spezialisieren, entsprechende Abmahnungen zu gestalten. Im Worst Case könnte sogar eine Behörde sagen, sie müssen ihre Website abstellen, bis sie abgeholfen haben.
Denn nicht alle Anwälte und Anwältinnen sind so nett wie Sarah Lemke. Es gibt auch welche, die auf merkwürdige Art und Weise versuchen, ihr Geld zu verdienen. Also, liebe Leute, Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist ein Dienst an den Menschen und es gibt Informationen dazu, unter anderem bei der Aktion Mensch und bei vielen anderen. Wir verlinken das alles hier unter dem Podcast. Könnt ihr einfach draufklicken, euch das angucken. Und Ende Juni ist es soweit. Bis dahin, alles, was ab da gemacht wird mit Interaktion, muss behandelt werden. Sehr schön. Das zweite Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, das ist schon in Kraft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ich habe es auf jeden Fall hier schon mal vorgelesen, nämlich in meiner ersten Folge in diesem Jahr, als ich so ein bisschen einen kleinen Überblick verschafft habe, was sind alles so für neue Dinge passiert, die jetzt gelten. Und da war das Thema E-Rechnung. Also, vielleicht, ich hatte damals schon mit dem kleinen Missverständnis, dem größten aller Missverständnisse aufgeräumt, nämlich dem, dass ich gesagt habe, E-Rechnung bedeutet nicht, dass man die Rechnung als PDF verschickt. Das ist damit nicht gemeint. Es wurde ganz oft, ich habe das vorher ein bisschen rumgegoogelt und mal so auf den Seiten geguckt, das wurde tatsächlich oft gefragt, wieso, ich mache doch schon Rechnung per PDF. Nee, das ist es nicht. Also, dann erzähl uns mal eben erstmal ganz kurz, E-Rechnung in zwei, drei Sätzen, was ist damit gemeint?
Die E-Rechnung ist einfach eine elektronische Rechnung in einem bestimmten elektronischen Format und PDF fällt halt nicht darunter. Die Formate, um die es geht, das sagt man, ist relativ einfach rauszufinden und das muss halt elektronisch ausgelesen werden und das ist ausgelesen werden können. Und das ist bei einem PDF nicht der Fall. Und anders als beim Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, die Pflicht zur E-Rechnung gilt nur im B2B-Bereich.
Aha, so, das heißt also, wenn ich jetzt als Makler einem anderen Makler eine Rechnung schreibe, zum Beispiel, weil er mir geholfen hat und mich
Ja,
beraten
da
hat, weil
würde das
ich.
gelten.
Da würde das gelten. Okay, also B2B-Bereich müssen wir machen. Dann bestimmt interessant für alle Maklerinnen und Makler, die auch mit der öffentlichen Hand mal zusammenarbeiten, oder? Auch da ist ja, ist es
Ja.
auch, gehört auch dazu, ne? So.
Ja, genau.
Wie das alles funktioniert, weiß vermutlich mein Steuerberater. Kann ich davon
Ja,
ausgehen?
also Steuerberatungskanzleien haben sich auf jeden Fall damit beschäftigt.
Okay.
Und es gibt mittlerweile, und das ist eigentlich auch das Gute, es gibt PDFs, in die diese E-Rechnung sozusagen eingebettet ist. Das heißt irgendwie, man hat aktuell noch die Möglichkeit, also auch einfach als Makler, wenn man noch gar nicht darauf eingestellt ist, man bekommt vielleicht jetzt eine E-Rechnung, sieht
Ja.
ein PDF, aber tatsächlich ist sie auch schon wirklich auslesbar.
Okay, gut. Das heißt aber, wenn ich als Makler zum Beispiel Servicegebühren von meinem Kunden nehme, dann sind wir im B2C-Bereich. Dann bin ich raus, da kann ich theoretisch nur der Brieftaube noch verschicken.
Genau, das ist
Okay.
absolut richtig. Genau, und interessant ist halt eigentlich auch, dass im Gesetz so die E-Rechnung wird der Standard. So, Papierrechnung geht auch immer, aber PDF gilt übergangsweise nur, wenn der Vertragspartner sich einverstanden erklärt. Also das
Okay,
normale
ja.
PDF.
Mittelfristig heißt das für uns alle Steuerzahler natürlich, dem Finanzamt, da wird nichts mehr entgehen. Das ist ja der Trick bei der Sache. Die werden diese E-Rechnung nämlich alle dann schön automatisch einlesen und dann kommen die Querinformationen. Dann wollen wir mal sehen, ob der andere die auch versteuert hat, der das Geld bekommen hat. Ne? So, das ist ja vermutlich der Gedanke dahinter.
Das ist der Gedanke dahinter. Und Olli, du weißt, mein Lieblingsthema, es spielt natürlich auch auf das Thema Geldwäscheprävention ein.
Und da sind wir wieder beim Dienst an der Demokratie. Das haben wir hier schon beim
Genau.
letzten Mal erwähnt. Also sehr gut. Das ist in der Tat so. Es wird immer schwieriger, eben Geld da vorbeizumogeln und für merkwürdige Dinge einzusetzen, die uns dann am Ende ja auch allen schaden. Gut, das soweit zum Thema E-Rechnung. Und das dritte Thema, das wir uns vorgenommen haben, ist ja das eigentlich überwältigende Thema dieser Tage auch, wohin man guckt. Es sind zwei große Buchstaben, nämlich die KI, die künstliche Intelligenz. Es vergeht auch kein Meeting mehr, wo Versicherungsmakler sich treffen. Gerade die jüngere Generation ist dort extremst interessiert. Also wenn wir mal bei den 34ern so vorbeischauen, da wird eigentlich ständig darüber diskutiert, wie kann mir KI im Alltag helfen? Und das wird ja auch immer wichtiger, weil wir ja immer weniger Makler werden, aber die Anzahl der Kunden im Großen und Ganzen ja gleich bleibt. Das muss irgendwie, die wollen alle betreut werden. Also es wird immer wichtiger, Prozesse auch vielleicht zu delegieren, eben an eine künstliche Intelligenz, die das dann alles reguliert. Nicht zuletzt auch in unserem Hause wird daran gearbeitet. Wir werden demnächst Dietger Völzke hier zu Gast haben, der darüber berichtet. Wir werden hier auch nochmal zwei Kollegen aus der IT-Sicherheit da haben, die auch nochmal darüber sprechen, worauf muss ich so achten, kann ich die einfach so bedenkenlos einsetzen und so weiter. Das soll jetzt nicht unser Thema sein, sondern die Europäische Union, wenn ich das richtig weiß, hat hier auch schon eine erste Regulierung erlassen. Und Sarah, was bedeutet das jetzt für mich, wenn ich Versicherungsmakler bin?
Die KI-Verordnung, die ist schon in Kraft getreten, beziehungsweise tritt so peu à peu in Kraft, also einzelne Regelungen. Und die EU hat das eigentlich ganz schlau gemacht. Die haben jetzt nicht insgesamt einfach KI reguliert, sondern die haben sich im Wesentlichen eigentlich auf sogenannte Hochrisiko-KI-Systeme fokussiert und erstmal gesagt, so, die sind verboten. Und ich glaube, das ist so der erste wichtige Schritt, weil das ist ja so ein bisschen das, was du sagtest. Wir wollen ja nicht alle durch KI reguliert werden, kontrolliert werden, identifiziert, klassifiziert werden und so. Das will man halt von vornherein ausschließen.
Okay. Also, was heißt das jetzt aber für mich ganz konkret, wenn ich Versicherungsmakler bin? Kann ich mit ChatGPT und Co. einfach drauf losarbeiten oder muss ich im Grunde, weil es diese Regulierung gibt, auch ich als verhältnismäßig kleiner Unternehmer schon irgendwas beachten?
Genau, also es gibt da überhaupt keine Anwendungsgrößen oder so, oder es wird da auch kein Unterschied gemacht zwischen irgendwelchen Unternehmen oder zwischen verschiedenen Dienstleistungen, sondern es heißt immer, wer quasi, ich sag mal, beruflich, öffentlich KI-Systeme nutzt, hat bestimmte Pflichten zu erfüllen. Und das heißt, klar, privat kann man erstmal machen, was man will, sozusagen, und da irgendwie auch rumspielen mit verschiedenen auch Chatbots oder so, die dann ja häufig auch schon eben als KI gelten. Aber ganz wichtig ist einfach, wenn man das irgendwie beruflich nutzen möchte, dass man sich einfach mal anguckt, was mache ich da überhaupt? Und auch, sind meine Mitarbeiter überhaupt geschult? Also nicht, dass ich da irgendwie meine Mitarbeiter einfach machen lasse und dann sagen, also ganz platt gesagt, und dann lassen die Mitarbeiter irgendein Chatbot auf den Kunden los. Das soll so nicht sein. So, das ist also der erste Schritt dieser Verordnung, dass man sagt, irgendwie, Guck dir einfach mal an, was du da benutzt, ob das irgendwie ein riskantes System sein könnte. Davon ist meistens nicht auszugehen. Aber ich glaube, das ist jetzt so für uns total wichtig in der ganzen Branche, einfach zu verstehen, was tun wir da.
Ja, ich habe dazu neulich ein interessantes Zitat von Bill Gates gehört. Das geht sinngemäß so, ich zitiere aus dem Kopf, dass er sagte, naja, als die Automobile erfunden wurden und die ersten so über die Straßen ratterten, hat es ja nicht lange gedauert, bis es die ersten Unfälle gab. Und er sagte, schaut mal, auch damals hat man eben nicht die Automobile verboten, sondern man hat angefangen, die ganzen Sachen zu regulieren. Ja, also angefangen von, dass man sich eben überlegt hat, ob man sich nicht vielleicht den Platz nicht teilt, sondern das aufteilt, ne? Die Fußgänger da und die Autos da, dann wurden die Autos immer sicherer und so weiter und so fort. Und im Großen und Ganzen, auch wenn wir immer noch Verletzte und Tote zu beklagen haben, aber wenn man sich überlegt, wie viele Millionen Autos auf unseren Straßen jeden Tag rumfahren, ist da, merkt man, ein reguliertes System kann auch richtig gut funktionieren. Und das muss man hier, glaube ich, auch so sehen. Ne? Die Büchse der Pandora ist geöffnet und ich kenne niemanden, auch keinen echten Experten, der wirklich tief im Thema ist, der nicht immer beide Empfindungen hat, nämlich die totale Faszination und gleichzeitig den kalten Schauer. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach nicht da reinrennt und sagt, ich mache das einfach und erfreue mich an den Möglichkeiten, sondern auch kurz drüber nachdenkt. Was mache ich da genau? Stichwort Datenschutz spielt ja auch nochmal eine Rolle irgendwann, ne? Das muss man ja auch immer sehen. Und insofern finde ich, das ist schon richtig, dass wir da nochmal eben kurz innehalten und der Gesetzgeber auch sagt, wir müssen ein bisschen das Spielfeld auch einkreiden. So geht's nicht, ne? Sonst werden wir einfach alles freigeben.
Genau, ganz wichtig ist ja dann auch, dass halt eben auch gekennzeichnet werden muss, wenn ich irgendwo KI einsetze. Also der Kunde soll ja wissen, ob er wirklich mit einem echten Menschen chattet oder eben, ob das irgendwie eine KI-gestützte Funktion ist. So, also ich glaube, das ist ein ganz relevanter Punkt, weil man kann ja mittlerweile total viel machen mit KI. Also ich sag mal so, höchst theoretisch könnte mein Bild, was du jetzt gerade sehen kannst, ja auch KI sein.
Ja, klar. Also Eckhard von Hirschhausen hat da gerade eine Kampagne gestartet, weil der ständig mit seinem Konterfei und einem angeblichen Live-Ausschnitt aus einer Talkshow, wo ihm einfach ein paar andere Sätze in den Mund gelegt worden sind, aber exakt mit seiner Sprache, wirbt er angeblich für so ein Diätmittel oder so. Und das ist so täuschend echt. Also man muss schon extrem genau auf die Lippen achten, um festzustellen, das ist, ne, das stimmt nicht mit dem, was da gesagt wird. Da gibt es natürlich viel. Aber wir haben es ja mit anständigen und ehrlichen Versicherungskaufleuten zu tun. Und die machen sowas natürlich nicht, sondern wenn überhaupt, dann haben wir den einen oder anderen drunter, der hier vielleicht völlig unbedacht und vielleicht etwas zu begeistert von den Möglichkeiten in irgendwas reingerät, wo wir ihn vor schützen wollen. Und deswegen haben wir diesen Hinweis hier heute nochmal integriert in unsere erste juristische Ecke, die wir jetzt einmal im Quartal machen. Und es war mir wie immer ein riesengroßes Vergnügen mit dir, liebe Sarah, dass wir hier diese Service-Ecke heute gemacht haben. Vielen Dank.
Vielen Dank, Olli. Hat mir auch wieder viel Spaß gemacht und eigentlich muss man sowas ja jeden Monat machen.
Wir schauen mal.
Das war sie dann auch schon wieder, die Folge Nummer 187 eures Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Herzlichen Dank an Sarah Lemke, das hat wieder richtig Spaß gemacht mit dir. Im Mai hören wir uns wieder, denn wie angekündigt, wollen wir das nun einmal im Quartal machen, euch auf Juristisches aufmerksam machen, damit euch nichts durch die Lappen geht. Also vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es natürlich schon nächste Woche, am 5. März 2025. Bleibt mir bis dahin gewogen und vor allem bleibt gesund. Allen Kranken gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg. Euer Olli.